Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden.
Wollen wir mal ganz kurz Gott gemeinsam einfach mal einen Applaus geben und ihm die Ehre geben, weil ihm gebührt der Lob und ihm gebührt die Ehre. Amen. Yes, Hammer. Ihm allein gebührt die Ehre. Hammer. So schön, heute hier bei euch zu sein, in der schönen Schweiz, als der Patrick mich angefragt hat und gesagt hat, hey David, könntest du vorstellen, hierher zu kommen? Ich sagte, wo? In die Schweiz? Habe ich gesagt, natürlich komme ich hierher. Und wie man mir ansieht, ich komme aus Deutschland oder wir kommen aus Deutschland. Ich bin zumindest in Deutschland aufgewachsen. Meine Eltern kommen aus Äthiopien. Und ich liebe es total, dass wir hier gemeinsam nach in die Schweiz kommen können und trotzdem einfach Reich Gottes Kultur ist. Ich fühle mich direkt hier wie zu Hause, oder wir fühlen uns wie zu Hause hier und wollen einfach an dieser Stelle einfach Danke sagen. Und auch an dieser Stelle, weil mir das immer so wichtig ist, wenn ich irgendwo hingehe, einfach die Leute zu ehren, wollte ich einfach euch fragen, ob es okay ist. Wir haben gerade einen Applaus für mich gemacht, Applaus für Gott. Aber es ist okay, wenn wir unsere Leiter hier und unsere Pastoren und all die Leute, die hier sind, einfach mal einen mächtigen Applaus geben für ihren Dienst. Aber nicht nur die Leiter, sondern all die Leiter, die auch davor da waren. Geht es, dass wir mal kurz alle gemeinsam Gott danken dafür. Ich glaube, das ist sowas Gutes, sowas Powervolles. Yes, Hammer. So schön. Ich freue mich, euch heute ermutigen zu dürfen an diesem Tag. Ihr habt es gerade gehört, mein Name ist David und ich bin mit meiner wunderbaren Frau seit knapp 5 Jahren verheiratet. Irgendjemand hier im Raum, der länger verheiratet ist? Ein paar Leute? Okay, gestern bei der Youth hat keiner seine Hand gehoben, okay. Aber hier ist ja klar, dass viele Leute hier die Hände hochheben. Und ich freue mich einfach, dass wir jetzt gemeinsam auch die Zeit hier haben durften und echt einfach zu sprechen darf. Ich bin so ermutigt worden von gestern. Wir waren gestern beim Jugendgottesdienst und wir hatten so eine tolle Zeit. Ich hoffe, ihr wisst, dass eine ganze Generation hier in der Church wartet, die ready ist, richtig Platz einzunehmen. Come on, Hammer. Und ich habe heute dieses Wort mitgebracht, was ich kurz spontan noch geändert habe, aber ich habe das so auf dem Herzen gehabt für die Gemeinde hier, und zwar mit dem Satz fange ich an, das Beste kommt noch. Das ist der Titel für heute, das Beste kommt noch. Und ich spüre jetzt schon, dass ihr jugendlicher seid als die Leute von gestern. Deswegen will ich dich kurz bitten, dreh dich doch mal zu deinem Nachbarn um und sag ihm, das Beste kommt noch. Okay? Und vielleicht drehst du dich jetzt zu deinem zweiten Nachbar und sagst ihm, Nachbar Nummer 2, das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch. Ich finde es, weil ich glaube von ganzem Herzen, das Beste für deine Kirche kommt noch. Ich glaube das von ganzem Herzen, das Beste für deine Stadt kommt noch. Das Beste für dein Land kommt noch. Das Beste für deine Arbeitsstelle kommt noch. Ich bin hier heute da, um euch von ganzem Herzen zu ermutigen und zu sagen, ich glaube, dass die beste Zeit auf uns noch wartet. Ich glaube, dass wir in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich, und ich habe gehört, dass viele Leute aus Deutschland, aus der Schweiz, aus Österreich dabei sind. Ich will dir das zusprechen. Ich glaube, die besten Jahre kommen noch von unseren Ländern. Ich glaube, die besten Jahre kommen noch. Und ich erinnere mich so gerne zurück an einen Input, den ich geteilt habe in unserem Team. Da waren ungefähr so 20-jährige Leute in dem Raum. Und ich habe da einen Input gemacht und habe dann mit denen gesprochen über das Leben, über das Beste kommt noch. Und dann erinnere ich mich, wie eine Person gesagt hat, die jung war, die keine gerade 20 Jahre alt war, vielleicht ein bisschen jünger, gerade zu mir gesagt hat, so hey, ich glaube, meine beste Zeit ist schon vorbei. Und ich habe auch genauso gelacht, ich dachte auch so, was meinst du? Weil ich habe ungefähr 3 Erinnerungen vor meinem 20. Lebensjahr, alles andere ist irgendwie vergessen worden. So viel ist, was noch auf dich wartet, so viel Gutes, was noch auf dich wartet. Und ich glaube, dass wir manchmal mit dem Leben so durchgehen und wir bestimmt vor Gott kommen oder vor Menschen und wir sagen, ja, meine beste Zeit, die ist schon vorbei. Und ich bin mir sicher, der Himmel denkt sich, oh nee, du weißt noch gar nicht, deine beste Zeit kommt noch. Und deswegen will ich dich so ermutigen. Und heute wollen wir uns eine Person ein bisschen näher anschauen in der Bibel. Und die Person ist Gideon. Irgendjemand hier, der Gideon kennt, oder? Ein paar Leute hier, sehr gut. Ich glaube, ich bin in einer Kirche, die auf jeden Fall bibelfest ist, okay? Und hier lesen wir in Kapitel 6 und Vers 7. Und ich möchte hier vorlesen ab Vers 1, Kapitel 6, Vers 1. Da heißt es, wieder taten die Israeliten Böses in den Augen des Herrn. Und der Herr lieferte sie für 7 Jahren den Midianitern aus. Die Unterdrückung durch die Midianiter war so hart, dass die Israeliten sich in den Bergen und Befestigungen bauten, in denen sie sich zurückziehen konnten. Diese bestanden aus Wassergräben, aber auch aus Höhlen und Felsenhöhlen, die ihnen als Burgen dienten. Und jedes Mal, wenn die Israeliten Getreide aussäten, fielen die Midianiter und Amalekiter bei ihnen ein. Und auch die Völker aus dem Osten griffen Israel an, belagerten das Land und vernichteten die Ernte bis nach Gaza. Sie ließen den Israeliten nichts zu essen übrig. Und nahmen ihnen alle Schafe, ich glaube, ich bin in der Schweiz, deswegen könnte ich ein bisschen mehr verstehen, als wenn ich das normal so in Köln predigen würde, alle Schafe, alle Rinder und alle Esel weg. Denn zahlreich wie die Heuschrecken fielen sie mit ihrem Vieh und ihren Zelten bei ihnen ein. Sie und ihre Kamele waren so viele, dass man sie nicht zählen konnte. Und sie blieben, bis das Land geplündert war. Und auf diese Weise machten die Midianiter Israel arm. Da schrien die Israeliten zum Herrn um Hilfe. Da schrien die Israeliten zum Herrn um Hilfe. Wenn ich diese Bibelstelle so lese, dann kann ich mich ziemlich gut verbinden damit, weil ich mir, wenn ich ganz ehrlich die Welt anschaue, ziemlich oft mir denke, dass sehr vieles von dem, was wir hier gerade lesen, auch in unserer Welt gerade abgeht, oder? Sehr vieles, wo wir uns anschauen und sagen, okay, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich die Story anschaue, da habe ich das Gefühl, dass Menschen gerade sich von Gott entfernt haben, dass Menschen nichts von Gott hören wollen und dass es den Menschen so schlecht geht wie noch nie. Yes, finanziell und alles Mögliche haben wir in unserem Leben und uns geht's gut, äußerlich gesehen, aber trotzdem sehe ich das und ich weiß nicht, wie es hier ist, aber bei uns in Köln ist es so, dass ich dann das Gefühl habe, dass trotzdem Menschen so schlecht geht. Und hier bin ich hier und möchte hier wieder reinsprechen. Die missliche Lage hat aber dazu geführt, dass die Israeliten eine Sache gemacht haben. Und das sehen wir immer wieder in dem Buch der Richter, dass die Israeliten sich abgewandt haben von Gott. Und dann schrien sie zum Herrn um Hilfe. Er hat dann jemanden gesandt und er hat sie dann wieder befreit. Sie schrie beim Herrn um Hilfe. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass die Gemeinde Gottes jetzt auch wieder zurückkommt an diesen Ort und anfängt, dem Herrn um Hilfe zu bitten für das Land. Amen? Amen an dieser Stelle. Und im Vers 11 lesen wir weiter. Da heißt es dann, da kam der Engel des Herrn. Und da heißt es weiter, Gideon, der Sohn von Joasch, drosch gerade Weizen unten in der Kelter, um es vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Und der Engel des Herrn erschien ihm und sagte, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Oh, ich lade dich nochmal ein, dreh dich nochmal kurz zu deinem Nachbarn und sag ihm nochmal kurz eine Sache. Ich weiß, die Schweizer sind ein bisschen verlegen, was das angeht und lieben das nicht so sehr, aber ich weiß, dass ihr ein bisschen jünger seid, deswegen dreh dich zu deinem Nachbarn und sag ihm nochmal, du tapferer Held. Willst du das kurz sagen? Dreh dich um und sag nochmal, du tapferer Held. Ich glaube, und ich möchte hier kurz anhalten, ich glaube, dass Gott heute zu dir sprechen möchte, diese Predigt gebrauchen möchte und auch für die Person, die vielleicht im Livestream gerade zuschaut, dass Gott diese Story oder diese Bibelgeschichte nehmen möchte und zu dir sprechen möchte und dir sagen möchte, du tapferer Held. Und vielleicht bist du heute hier und du fühlst dich nicht danach, als wärst du ein tapferer Held. Aber darf ich dir kurz eine Sache sagen? Ich glaube, Gideon in dem Moment, als er im Keller sich versteckt hat und der Engel des Herrn ihm erschienen ist und gesagt hat, du tapferer Held, bin ich mir ziemlich sicher, dass er sich in dem Moment nicht als tapferer Held gefühlt hat. Und trotzdem spricht Gott dieses Wort der Ermutigung durch den Engel Gottes und er sagt, du tapferer Held. Oh, wie oft habe ich das selber in meinem Leben gebraucht, dass ich in Situationen war und Gott hat zu mir was gesprochen, im Wort des Herzens. Und wie oft kennst du das, dass Gott dich ermutigt hat in einer Situation, wo vielleicht andere Menschen dich nicht ermutigen würden. Und dann lesen wir weiter im Vers 13. Ach Herr, entgegnete Gideon, wenn der Herr mit uns ist, warum ist dann all das passiert? Wo bleiben die Wunder, von denen unsere Vorfahren uns erzählten? Sagten sie nicht, der Herr hat uns aus Ägypten herausgeführt? Jetzt hat der Herr uns verlassen und an die Midianiter ausgeliefert. Ich weiß nicht, ob du selber schon mal in dieser Situation warst, wo du gesagt hast, warum ist all das passiert? Warum ist all das passiert? Warum ist das alles passiert? Und ich kann mich so verbinden mit dieser Geschichte. Aber was ich so an dieser Geschichte liebe, und das kann man so schnell überlesen, was hier passiert, ist, dass Gideon in das Gespräch mit dem Engel kommt und der Engel nicht darauf eingeht, was Gideon sagt. Ich habe mal eine Geschichte gehört von einem Pastor, der einen Besuch bekam von einem Engel. Und er hat das Gespräch gehabt, es war in einer Vision. Und der Engel hat ihm einen klaren Auftrag gegeben, hat gesagt, der Herr sagt zu dir, du sollst das und das machen. Und dann hat der Mann angefangen, mit dem Engel zu reden. Und hat jetzt gesagt gehabt, was ist, wenn Gott es nicht macht? Was ist, wenn es nicht klappt? Und ich liebe die Antwort, was der Engel ihm gegeben hat. Er hat ihm keine Antwort gegeben, sagt er, sondern hat ihn einfach nur angeschaut. Er hat gesagt gehabt, ich habe gerade gesagt gehabt, Gott hat gesagt. Ist nicht interessant, wenn Gott spricht, dann können wir uns ziemlich sicher sein, dass er sich an sein Wort hält, oder? Wenn Gott spricht, dann können wir uns ganz sicher sein, dass er sich an sein Wort hält. Ich weiß nicht, ob du vertrauenswürdige Menschen kennst, die zum Beispiel dir ein Versprechen sagen und du weißt, der hält sich da dran. Ich weiß nicht, ob du solche Menschen in deinem Umfeld hast. Und darf ich dir eine Sache zusprechen, wenn Gott dir etwas versprochen hat und wenn er dir etwas zugesagt hat, dann darf ich dir das zusprechen, dass er sein Wort hält. Ich bin ein lebendiges Zeugnis selbst davon, wie oft Gott seine Versprechen gehalten hat. Und ich liebe es, dass er nicht ins Gespräch geht mit Gideon. Und da heißt es weiter, du tapferer Held, Gott ist mit dir. Geh mit der Kraft, die du hast. Es ist nicht interessant, dass der Engel nicht sagt, geh mit der Kraft, die du nicht hast, sondern er sagt, geh mit der Kraft, die du bekommen hast. Die Kraft, die du bekommen hast, mit der sollst du gehen. Nicht mit was anderem. Ich erinnere mich so gern zurück an einen Moment in unserer Kirche. Da gab es mal so ein Opfer, auch so ein Liebesopfer-Moment. Und da hatte einer einen prophetischen Eindruck und hatte den Eindruck, dass jemand eine große Summe spenden soll, hat die Zahl genannt. Ich habe mich in dem Moment nicht angesprochen gefühlt. Soll ich euch sagen, wieso? Weil ich diese Summe nicht besitze. Okay, das war eine viel zu hohe Summe, ich besitze sie nicht. Ich habe mich nicht angesprochen gefühlt. Ich wusste, ich bin nicht damit gemeint. Ist so interessant, wenn Gott etwas von dir und von mir fordert, dann ist es immer nur etwas, was wir selber auch haben. Er kommt niemals an den Punkt, dass er dir irgendwas von dir, eine Kraft erwartet, die du nicht geben kannst. Sondern er sagt, geh mit der Kraft, die du empfangen hast. Geh mit der Kraft, die du bekommen hast. Und das möchte ich dir heute zusprechen. Und wir sind heute ein bisschen mehr in der Bibel. Ich hoffe, das ist okay. Gestern konnte ich dafür ein bisschen mehr Stories erzählen. Aber heute möchte ich noch ein bisschen tiefer eintauchen. In Kapitel 7 geht es weiter. Da sagt der Herr zu Gideon, du hast viele Leute bei dir. Wenn ich dir so den Sieg über Midian schenken würde, könnten sich die Israeliten vor mir damit brüsten, dass sie sich aus eigener Kraft gerettet hätten. Sag deshalb zu den Leuten, wer sich fürchtet oder Angst hat, soll weggehen und nach Hause zurückkehren. Da gingen 22.000 von ihnen nach Hause und nur noch 10.000 blieben und immer noch zu viele Leute. Doch der Herr sagte zu Gideon, es sind immer noch zu viele Leute. Führe sie ans Wasser hinunter und ich werde sie dort prüfen und dir zeigen, wer mit dir gehen soll und wer nicht. Als Gideon seine Krieger zum Wasser führte, sagte der Herr zu ihm, alle Männer, die das Wasser mit der Zunge schlürfen wie Hunde, sollst du in einer Gruppe zusammenstellen und alle Männer, die sich zum Trinken hinknien, sollen eine zweite Gruppe bilden. Nur 300 Männer schlürften das Wasser aus ihren Händen. Alle anderen knieten sich hin, um zu trinken. Der Herr sagte zu Gideon, mit diesen 300 Männern, die das Wasser aus der Hand geschürft haben, werde ich euch retten und dir den Sieg über die Midianiter schenken. Alle anderen sollen nach Hause gehen. Da sammelte Gideon die Vorräte und die Widerhörner der anderen Krieger ein und schickte sie zu ihren Zelten zurück. Die 300 Männer aber behielt er bei sich. Das Lager der Midianiter befand sich unten im Tal. Die Geschichte geht dann weiter, wie Gott ihn ins feindliche Lager bringt und Gideon gestärkt hat und die Feinde schlägt. Und die Geschichte könnt ihr gerne zu Hause nochmal nachlesen. Aber ich möchte aus dieser Story, die wir gerade gelernt haben, 7 Learnings dir mitgeben, 7 Dinge, die wir lernen können von dieser Story. Ist das okay? Und ich will dich ganz stark ermutigen, wenn du willst, schreib mit, nimm deine Handy-Notizen raus, weil ich glaube, das sind einfach so Learnings, die dir helfen dürfen. Das Erste, was wir sehen bei Gideon ist, als Gideons Glaube an seine Grenzen stieß, setzte er seinen Glauben an einen grenzenlosen Gott. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Manchmal tun wir Gott in eine Box reinstecken und manchmal sagen wir, Gott kann nur das. Aber darf ich dir eine Sache sagen, dass du und ich mit unserem kleinen Verstand unseren großen Gott nicht in eine kleine Box packen sollten. Gott ist hier, um heute Menschen zu überraschen. Darf ich dir sagen, Gideon hätte niemals in seinem Leben gedacht, dass Gott mit ihm diese Art von Geschichte schreiben möchte. Aber ein Moment mit Gott hat gereicht und die Geschichte hat sich verändert. Ich erinnere mich so gern zurück an ein Zeugnis, was ich gehört habe von einer jungen Dame, die ihren 30. Geburtstag gefeiert hat. Sie war total im Beruf schon drinnen. Und ich erinnere mich so gerne zurück, als sie gesagt hat, in dem Zeugnis, dass sie zum 30. Geburtstag Gott gefragt hat, was ist das, was du für mich hast? Und Gott hat ihr gesagt gehabt, kauf dir ein Malblock, kauft ihr ein paar Pinsel. Und dann hat sie das gemacht, war gehorsam und hat angefangen und hat gedacht, wow, Gott hat ein neues Hobby für mich. Und sie hat angefangen zu malen und das erste Bild war so schön, dass sie es verkauft hat und schon direkt für mehrere hundert Euro dieses Bild verkauft hat. Ein paar Jahre später ist sie jetzt heute eine Künstlerin, die für mehrere 10.000 Euro ihre Bilder verkauft. Ich fand es interessant, sie wollte nur etwas Kleines, hat Gott gebeten und Gott hat was Großartiges in ihrem Leben gemacht und hat sie überrascht. Wie viel mehr kann Gott noch so tun und uns überraschen? Irgendjemand hier im Raum, der sagt, ich möchte überrascht werden von Gott? Irgendjemand hier, deswegen will ich dich ermutigen, Gott, Gideon hat Gideons Glaube, als er an Grenzen gekommen ist, er hat seinen Glauben festgehalten an einen grenzenlosen Gott. Amen. Wir haben einen Gott, der grenzenlos ist. 32.000 Menschen. 32.000 Menschen waren mit Gideon. Und dann sagt Gott, das ist zu viel. Und von diesen 22.000, die noch übrig bleiben, und wenn ich Gideon wäre, und auf der anderen Seite warten ungefähr 80.000 Menschen. Das heißt, so viel mehr Leute, die auf der anderen Seite warten. Und dann gehen die Leute, dann würde ich an dieser Stelle sagen, okay, Gott, jetzt ist spätestens der Zeitpunkt, wo die Leute kommen sollen, und dann fangen die Leute an zu gehen. Und dann sagt Gott, das ist immer noch zu viel, weil wenn das passieren würde, dann würdet ihr die Ehre bekommen. Ich möchte, dass ich die Ehre bekomme und deswegen ist es so, dass dann auf einmal nochmal Leute weggehen. Gott ist ein grenzenloser Gott. Auch wenn das Verhältnis 4:1 war und Gott immer noch gesagt hat, es ist zu viel, darf ich dir sagen, mit Gott bist du immer in der Überzahl. Komm, und mit Gott bist du immer in der Überzahl. Und das will ich dir heute zusprechen. Das, was bei den Menschen unmöglich ist, das macht unserem Gott möglich. Das, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei unserem Gott möglich. In Epheser Kapitel 3, Vers 20, da heißt es, durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Wir haben einen grenzenlosen Gott. Stell Gott nicht in eine Box. Und ich liebe Glaubensmenschen. Ich sage euch ehrlich, ich liebe es, mit Menschen unterwegs zu sein, die mehr Glauben haben als ich. Und manchmal sind es junge Leute, die 13, 14 Jahre alt sind, die mehr Glauben haben. Und ich bin der Jugendpastor von ihnen und ich habe richtig viel Glauben. Und dann kommt ein Jugendlicher, der noch mehr Glauben hat als ich. Und dann möchte ich nicht jemand sein, der seinen Glauben zerstört, sondern ich möchte den Glauben entfachen. Wir haben einen 13-jährigen Jungen bei uns in der Youth, der angefangen hat, unter Tränen zu beten, und hat gesagt, David, ich glaube, dass meine ganze Schule in Jesus glauben wird. Und ich dachte mir innerlich, yes, amen. Okay, vielleicht wird es nicht Realität sein, aber er hat diesen Glauben. Und ich liebe es, wenn Menschen diesen großen Glauben haben. Lass uns wirklich große Glaubensmenschen sein. Das Zweite, was wir von Gideon lernen, ist, unsere Schwäche spielt keine Rolle, wenn wir auf sein Wort vertrauen. Wenn wir auf sein Wort vertrauen, spielt unsere Schwäche keine Rolle. Alles, was Gideon hat, war ein Wort von Gott. Er musste sein Wort in Gott setzen. Ich weiß nicht, ob du schon mal in einer Situation warst, wo das Einzige, was du hattest, das Wort Gottes war. Das Versprechen, was er für dich hatte. Oh, das Einzige, er spricht dieses Wort, du tapferer Held, ich bin mit dir, geh mit Kraft und ich sende dich. Unbedeutsamkeit zählt in diesem Moment nicht. Wenn wir Vertrauen in seine, unser ganzes Vertrauen in seine Bedeutsamkeit stecken. Wenn es nicht darum geht, sich einen Namen zu machen oder wenn es nicht darum geht, zu sagen, es geht um mich, sondern es geht um Gott, dann spielt Bedeutsamkeit keine Rolle mehr, sondern es geht nur noch darum zu sagen, Gott, es geht um dich. Das will ich dir zusprechen, dass Gideon genau das gemacht hat. Das ist das ganze Thema. Wir schaffen es von uns aus nicht. Ich möchte eine Sache sagen. Ich glaube, dass die Träume Gottes, die wir in unserem Leben haben, dass wir die ohne Gott nicht schaffen können. Wenn die Träume, die du hast, von Gott sind und du kannst sie alleine schaffen, dann will ich dir sagen, dann ist es kein Traum von Gott. Sondern die Träume Gottes, die kannst du nur schaffen mit Gott. Und ich bin hier und ich möchte reinsprechen in einen Raum voller Menschen, die bestimmt Träume von Gott haben. Und ich möchte euch daran erinnern und dir sagen, alle Träume, die du von Gott hast, die schaffst du nur mit Gott. Nur mit Gott allein, und das möchte ich dir zusprechen. Das Dritte, was wir lernen können von dem Leben von Gideon oder von dieser Geschichte ist, manchmal nimmt Gott Dinge weg, damit wir ihm noch im größeren Maße vertrauen können. Manchmal nimmt Gott Dinge weg, damit wir ihm im größeren Maße vertrauen können. 32.000, 22.000, 300 Leute. Und manchmal spreche ich zu Jugendleitern, die manchmal das Empfinden haben, dass Leute aus dem Team rausgehen oder Leute aus der Arbeit weggehen oder Freunde aus ihrem Leben rausgehen. Und manchmal ist es so, dass Menschen einfach umziehen und manchmal ist es, dass Gott Menschen aus deinem Leben rausnimmt. Aber es ist immer dann, weil Gott möchte, dass du tiefer in diesem größeren Maß ihm vertrauen kannst. Wenn Gott etwas von dir wegnimmt, dann nicht, weil er ein böser Vater ist. Und ich hoffe, ihr könnt es richtig verstehen hier, was ich meine. Nicht, weil er ein böser Vater ist, sondern weil er das will, dass wir ihm im größeren Maße vertrauen. Warum musste diese Person wegziehen? Warum ist diese Person weggegangen? Warum ist er weg oder warum ist sie weg? Und all das. Und darf ich dir sagen, Gott lässt Challenges in unserem Leben zu, damit wir auch wachsen können. Damit wir daran wachsen. Und wenn du mich fragst, stehe ich heute hier vorne, da als ein Mann, der in seinem Leben immer wieder gewachsen ist. Und es ist nicht in diesen Höhenmomenten gewesen, wo ich gewachsen bin, sondern meistens in den herausfordernden Zeiten, meistens in diesen schweren Zeiten. Das ist das, was uns menschlicher macht. Das ist das, was uns demütiger hält. Das ist das, was uns mit Menschen verbindet. Yes, Stärken. Ich könnte hier vorne stehen und könnte all die Siege und all die tollen Dinge, die wir in unserem Leben haben, erzählen. Aber das verbindet nicht. Sondern das, was verbindet, ist, wenn wir sehen, dass der eine Schwäche hat und der andere auch schwach ist. Aber das ist genau das in unserer Schwäche. Ist genau Gott, genau da ist er stark. Genau da ist er stark. Das Vierte, was wir lesen können, ist, und das ist etwas, wo ich euch ermutigen möchte, zwei Dinge werden dich in deinem Lauf immer wieder aufhalten können. Zwei Dinge, die wir aus dieser Story von Gideon gerade sehen. Eine Wundergeschichte, 300 Männer, die Midianiter schlagen werden, all das. Aber zwei Dinge, die Menschen aufgehalten haben, was Gott da benutzt hat und gesagt hat, okay, hey, das sind zu viele Leute. Und zwei Kriterien hat Gott genutzt, damit die Leute wegschickt. Das erste Kriterium war Furcht. Alle, die sich fürchten, sagt er zu Gideon. Gideon, alle, die sich fürchten, die sollen nach Hause gehen. Alle. Und verstehe mich bitte nicht falsch, ich meine nicht, dass wir nicht manchmal uns fürchten. Das ist eine Emotion, die da ist und die wichtig ist. Aber ich meine vielmehr, dass wir nicht eine Gesinnung von Furcht haben sollten. Hier geht es um die Gesinnung von Furcht. Yes, wir haben, die Bibel sagt an einer Stelle, wir haben nicht einen Geist der Furcht empfangen, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ich glaube, dass wir als Nachfolger Jesu, als radikale Nachfolger von Jesu, dass wir Menschen sein sollten, die furchtlos sind. Menschen sein sollten. Ich glaube, dass es auf dieser ganzen Welt nicht Menschen geben sollte, die furchtloser sind als wir. Wir haben Gott auf unserer Seite. Es kann nicht sein, dass Menschen da sind, die weltweit unterwegs sind, die ihre ganze Sicherheit in andere Dinge legen, die vergänglich sind. Und wir haben Gott auf unserer Seite und sind furchtvoll. Ich glaube, dass wir dir zusprechen, dass Gott heute wirklich Menschen gebrauchen möchte. Und was es braucht, ist, dass Leute sagen, ich lege diese Furcht zur Seite, ich lege diese Angst zur Seite. Aber das Zweite, was wir auch sehen, ist, nachdem da nur noch 20.000 da waren, sagt Gott etwas, er sagt, all diejenigen, die das Wasser wie Hunde trinken, schick sie weg. Und ich habe diese Geschichte oft in der Kinderstunde gehört und oft habe ich sie gelesen. Und es gibt verschiedene Bibelkommentare und ein Kommentar hat etwas hervorgehoben, was ich total interessant fand, warum Gott diese Leute weggeschickt hat. Es gab so viele tausende Menschen, die einfach zu dem Wasser gerannt sind und wie Hunde das Wasser getrunken haben. Und dann gab es Leute, eine Gruppe, 300 an der Zahl, die hingegangen sind zum Wasser und das Wasser so getrunken haben. Und interessant ist, dass diese Theologen und diese Kommentare sich einig sind, dass diese Menschen, die das so getrunken haben, dass es Menschen waren, die quasi das Wasser getrunken haben, aber immer noch Acht geben konnten auf ihren Nachbarn rechts und auf links und auf die Gefahren achten konnten. Was ich damit sagen will, ist, dass diese 300 Menschen nicht selbstzentrierte Menschen waren, sondern selbst in misslicher Lage, selbst in schweren Zeiten, selbst in Herausforderungen, selbst in Kriegszeiten konnten sie immer noch sich um ihren Nachbarn kümmern, rechts und links. Das ist eine Qualifikation von Leitern und jungen Leuten, wo ich immer wieder schaue, wenn ich Leute rekrutiere im Team, schaue ich immer, sind es Leute, die selbstzentriert sind oder sind es Leute, die in der Lage sind, sich selbst in schweren und herausfordernden Zeiten um andere Menschen zu kümmern? Das ist das, was wir sehen. Fünftens, wir sehen, Gott wird dein Herz immer beruhigen, wenn er dich sendet. Ich weiß nicht, wie oft du zu Gott gehst, um dein Herz zur Ruhe zu bringen. Aber dein Herz rusht und dein Herz kann schnell losgehen. Und da kann so viele Gedanken können hochkommen, oder? So viel Angst und Furcht und Herausforderungen und Challenges können kommen. Aber dann erfahren wir, und das ist so interessant, das haben wir auch gestern gesagt, dass Gott jedes Mal, wenn er Menschen begegnet, die Furcht haben, dass er nicht sagt, ich schenke dir jetzt einfach Mut oder ich schenke dir Gelingen oder ich schenke dir Kraft, sondern dass was Gott sagt ist, ich werde mit dir sein. Das heißt, die Antwort auf deine Angst ist die Gegenwart Gottes. Die Gegenwart Gottes ist das, was dich stärkt. Dieser Moment, wo du morgens aufstehst und vielleicht dir 15 Minuten Zeit nimmst und sagst, ich möchte mit dem Bewusstsein in den Tag starten, dass Gott mit mir ist. Dass Gott mich begleitet. Dass Gott in meinem Leben ist. Dass Gott zu mir spricht. Und der Friede Gottes wird Menschen berühren. Er wird sie berühren. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du bringst Zeit, du bist vielleicht allein und du bist herausgefordert. Und du hast Schmerz und du hast Leid, dann will ich dich einladen, vielleicht alles kurz auf Pause zu drücken und kurz diesen Moment zu nehmen und zu sagen, Gott, ich möchte festhalten, du bist hier gerade und ich möchte deine Gegenwart in meinem Leben einfach mehr Raum lassen. Und das ist das, was wir sehen. Gideon hat den Frieden empfangen, als er losgegangen ist. Dann sehen wir weiter. Sechstens, Anbetung führt zum Sieg. Als Gott sein Herz beruhigte, und als Gott das Herz von Gideon gesänftigt hat, lesen wir Folgendes, und zwar in Kapitel 7, Vers 15, da heißt es, als Gideon den Traum und seine Deutung hörte, warf er sich vor Gott nieder und er dankte ihm. Oh yes, nochmal, ich wiederhole es, weil es so stark war. Als Gideon den Traum und seine Deutung hörte, warf er sich vor Gott nieder und er dankte ihm. Ich will dich hier ermutigen, vergiss nicht, Gott anzubeten. Vergiss nicht, Gott anzubeten. Es reicht nicht, dass wir Gott nur für eine halbe Stunde jede Woche sonntags anbeten, sondern mach dein Wohnzimmer zu einem Platz der Anbetung. Mach dein Auto zu einem Platz der Anbetung. Mach deinen Spaziergang im Wald zu einem Platz der Anbetung. Mach den Moment, wo du mit deiner Familie vielleicht im Wohnzimmer bist, ein Platz der Anbetung. Wir sehen, dass Gideon noch nicht den Sieg hatte und trotzdem hat er schon bereits Gott angebetet. Manchmal ist es so, dass wir es kennen, oder? Ich kann mich an eine Situation erinnern, wo ich im College unterrichtet habe und da war ein junger Mann, der so happy war an dem Tag und in der Worship-Zeit richtig getanzt hat, gejubelt hat, gelacht und ich dachte mir, irgendwas ist heute anders an dem. Ich weiß nicht, was da war. Irgendwie, entweder hat er sein Gehalt bekommen an dem Tag oder irgendwas war. Und dann haben wir geredet und hat er mir erzählt gehabt, dass er an dem Tag eine Zusage bekommen hat für ein Date mit einer jungen Dame. Und ich dachte mir, ja, Hammer, das ist so leicht, Gott anzubeten, wenn es läuft. Aber was ist, wenn dein Sieg noch wartet? Wenn du auf deinen Sieg noch wartest, dann anzubeten, das ist doch das Powervollste. Deswegen will ich dich ermutigen, deine Anbetung führt zum Sieg. Es gibt Gott die Ehre. Es gibt Gott die Ehre zu sagen, Gott, auch wenn es gerade in meinem Leben noch nicht läuft, auch wenn der Sieg in meinem Leben noch nicht da ist, auch wenn der Durchbruch in meinem Leben noch nicht da ist, weiß ich eine Sache, ich bete dich an und der Durchbruch wird kommen. Und der letzte und der finale Punkt, was wir sehen, und ich will dir mal ganz kurz sagen, Worship ist eine Waffe. Worship ist nicht einfach nur Lieder singen. Worship ist nicht einfach nur, dass wir sagen, wir tun jetzt einfach nur am Anfang uns emotional ein bisschen aufbauen, damit es in der Predigt ein bisschen besser sich anfühlt, sondern Worship ist eine Waffe. Wisst ihr, dass das Volk Gottes immer, bevor sie in den Krieg gezogen sind, dass sie einen Anbetungstrupp nach vorne geschickt haben und gesagt haben, wir wollen zuallererst Lobpreis bringen, weil das uns einen Sieg bringt, weil das Durchbruch bringt, oder? Oder vielleicht kennst du die Geschichte, wo Mose seine Hände ausgestreckt hielt und dann kam der Sieg. Darf ich dir sagen, manchmal wartest du auf deinen Durchbruch, weil jemand auf deinen Worship noch wartet, auf deine Anbetung in diesem Moment. Deswegen will ich es zusprechen. Und der letzte und finale Punkt, und die Band kann mich schon gerne begleiten, der letzte und finale Punkt, den ich dir geben möchte, was wir aus dem Leben von Gideon sehen, ist, Ermutigung ist ansteckend. Ermutigung ist ansteckend. Dreh dich bitte nochmal zu deinem Nachbarn und sag ihm, Ermutigung ist ansteckend, okay? Nochmal, da darfst du ihm nochmal das zusprechen, Ermutigung ist ansteckend. Als Gideon ermutigt wurde und diesen Moment hatte mit Gott, als er ermutigt wurde, ging er zu seinen Männern zurück und er ermutigte sie. Er ging zurück zu seinen Männern und hat gesagt, ich behalte die Ermutigung, die ich in meinem Herzen habe, nicht für mich, sondern ich gehe zu einer Gruppe von Menschen, die jetzt Ermutigung braucht. Und dann ist er hingegangen und er hat sie ermutigt. Sei der größte Ermutiger im Raum. Darf ich dir sagen, ich habe vorhin gesagt gehabt, dass vielleicht wir Christen nicht die, wir sollten die furchtlosesten Menschen sein auf der Arbeit. Wir sollten die furchtlosesten Menschen sein überall, wo wir sind. Aber weißt du, was ich auch von ganzem Herzen glaube? Ich glaube, wir sollen die ermutigsten Menschen sein, die es auf dieser Welt gibt. Warum? Weil niemand so ermutigt wurde wie du und ich, okay? Wir dürfen ermutigt sein. Und heißt es, dass wir manchmal durch schwere Zeiten gehen? Hundertprozentig. Ich könnte dir so viele Dinge in meinem Leben sagen, die schwer und herausfordernd waren. Aber ich glaube, dass in dem Moment, wo ich die Ermutigung Gottes bekommen habe, hingehen darf und Menschen ermutigen darf. Und das sehen wir in dem Leben von Gideon. Gideon ist rausgegangen und ermutigte die Menschen. Wir sehen ständig, wie Gott Menschen ermutigt. Jedes Mal begegnet er Menschen in der Bibel und wir sehen es, dass er nicht zuerst sagt, ey, kriegt ihr das nicht endlich hin? Nein, weil wenn ich Gott wäre, ich würde es wahrscheinlich so machen. Ich würde sagen, Freunde, ganz ehrlich, mittlerweile hättet ihr es verstehen müssen, aber immer wieder sehen wir zu Gott, da sehen wir, dass Gott Menschen sendet, dass Engel sendet und dass er sein Wort spricht und er sagt, hab keine Angst, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, du tapferer Held. Ich sende dich. Ich sende dich. Und Ermutigung ist ansteckend. Wir brauchen mehr Ermutigung. Wir brauchen mehr Menschen, die in schweren Zeiten uns ein Wort ermutigen. Nicht dieses Oberflächliche, aber dieses tiefe, tief Ermutigende zu sagen, yes, es gibt eine Realität. Yes, es ist schwer gerade. Aber ich glaube von ganzem Herzen, deine beste Zeit kommt noch. Deine beste Zeit kommt noch und wartet auf dich. Und ich möchte es hier sprechen zu Menschen, die vielleicht in diesem Raum sind und das gerade nicht sehen können und das Gefühl haben, dass das Leben sich gerade anfühlt wie ein Tunnel ohne Ende. Und auch zu dir möchte ich dir sagen, Gott ist mit dir. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Wollen wir zum Abschluss kurz gemeinsam aufstehen, damit wir kurz ins Gebet gehen können? Weil ich das einfach kurz auf dem Herzen habe, dir heute das zuzusprechen. Vielleicht bist du heute hier und wie Gideon spürst du nicht und du fühlst dich nicht danach und denkst, nein, ich bin nicht ein tapferer Held. Dann möchte ich dir sagen, Gott lügt nicht. Gott lügt nicht, wenn er sagt, du tapferer Held. Sondern es gibt eine Realität und deswegen, es gibt eine Hoffnung für dein Leben. Vielleicht bist du heute hier und ich möchte gerade zu dir sprechen, wenn du gerade durch so eine Tunnelzeit gehst und vielleicht hast du mit Menschen noch nie darüber geredet. Aber Gott weiß es gerade. Möchte ich dich einladen, während alle die Augen kurz in diesem Raum geschlossen haben, einfach für einen Moment von Privatsphäre und Konzentration, möchte ich dich einladen, wenn du das bist. Ich bin der Einzige, der die Augen offen hat, damit ich weiß, für wen ich beten kann. Möchte ich dich einladen, leg doch deine Hand auf dein Herz, damit ich weiß, für wen ich bete. Danke, so mutig, so viele Leute, danke. Damit ich weiß einfach, für wen ich bete. Und Jesus, ich danke dir so sehr für die Menschen, die gerade hier in diesem Raum sind und durch schwere, schwere Zeiten gehen, Herr. Ich bete in Jesu Namen, dass jetzt deine führende Hand mit ihnen ist, Herr. deine tröstende Hand, Gott. Und ich danke dir, Gott, dass jetzt Durchbrüche kommen werden, Herr. Danke, auch wenn so viele Menschen gerade hier sind, die auf ihren Durchbruch warten, Herr. Danke, Gott, dass dieser Lobpreis jetzt zum Sieg führen wird, Herr. Und wir wollen dich anbeten, Gott, wir wollen dich erheben, Herr. Wir wollen dich erheben, in deinem mächtigen Namen, Jesus, beten wir, Herr. Amen.